Es ist für uns selbstverständlich. Wir drehen zu Hause den Wasserhahn auf und raus kommt Trinkwasser. Im Alltag machen wir uns das oft gar nicht bewusst. Oft erst dann, wenn man mal in anderen Ländern unterwegs ist, wo das eben nicht so eindeutig ist. Ja, da kommt jetzt Trinkwasser aus der Leitung. Allerdings, jetzt, während es im Hochsommer so lang trocken war, haben mehrere Gemeinden in Deutschland den Wassernotstand ausgerufen. In Niedersachsen, in Hessen, aber auch hier im Schwarzwald herrscht Wasserknappheit, auch beim Trinkwasser. Teils hat sogar die Feuerwehr Gemeinden mit Trinkwasser versorgt. Denn wir brauchen das Wasser ja nicht nur zu Hause, auch in der Landwirtschaft ist es nötig und die Industrie braucht sehr viel Wasser. Professor Dietrich Borchardt ist Leiter des Departments Aquatische Ökosystemanalyse und Leiter des Themenbereichs Wasserressourcen und Umwelt am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Herr Borchardt, wird es bei uns jetzt so ein Dauerthema, Trinkwasserknappheit?
Es wird ein Thema werden, das uns jedenfalls sehr viel häufiger beschäftigt in Zukunft, als es das in der Vergangenheit getan hat. Und der Grund dahinter ist, dass wir einfach Trockenjahre wie 2018, 19, 20 auch gepaart mit lang andauernden Hitzewellen in Zukunft einfach häufiger und auch in ebenso langen Dauern erwarten müssen.
Wann kommen denn Verbote? Können Sie da mal eine Einschätzung geben? Also, dass sich Wasser dann zum Beispiel gar nicht mehr zum Gießen verwenden darf?
Ja, das wird regional zu entscheiden sein. Also es ist so, dass in Deutschland die Wasserversorgung räumlich in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Das betrifft sowohl die Quellen, aus denen das Rohwasser gewonnen wird, aus denen schließlich Trinkwasser aufbereitet wird. Das ist bundesweit zu 60% etwa Grundwasser. Dann gibt es zwar viele Regionen, die werden aus Talsperren versorgt. Es gibt in Regionen wie in Baden-Württemberg, die aus dem Bodensee versorgt werden. Es gibt sogenanntes Uferfiltrat, das man mit technischen Anlagen entlang von Flussläufen gewinnt. Und dann kommt natürlich die Frage dazu, wie hoch ist der Verbrauch in den verschiedenen Regionen? Und da haben wir eben die großen Unterschiede zwischen ländlichen Räumen und Ballungsräumen.
Was sind da die großen Unterschiede? Was sind die Ursachen dafür, dass es so große Unterschiede gibt?
Ja, die großen Unterschiede erstrecken sich ja sogar auf den Niederschlag. Wir haben in Deutschland Regionen im Voralpenland, die weit über 2000 Millimeter Niederschlag pro Jahr haben. Das sind 2000 Liter Wasser pro Quadratmeter. Und wir haben andere Regionen, da sind es nur 450 in Nordostdeutschland zum Beispiel.
Es sind jetzt eher kleinere Gemeinden, die den Wassernotstand ausgerufen haben. Woran liegt das? Also warum sind offensichtlich kleinere Gemeinden stärker von Wassernotstand betroffen?
Das hat damit zu tun, dass die Wasserversorgung technisch sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Wir haben viele kleine Wasserversorgungsunternehmen, die oft ja auch in kommunaler Hand sind und regional betrieben werden. Und die hängen an kleineren Grundwasserquellen dran und gewinnen ihr Wasser aus regional verfügbaren Quellen, während wir Großwasserversorger haben. Denken Sie an die Talsperrensysteme in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Oder auch in Sachsen, Verbund, die auch noch miteinander in einem Verbund zusammengefasst sind, die dann Fernwasserversorgung leisten aus riesigen Speichern. Grundsätzlich kann man sagen, dass kleinere Wasserversorgungseinheiten tendenziell verwundbarer sind gegen solchen Wassermangel, insbesondere wenn er dann auch noch regional geballt auftritt.
Und dann, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, ist es ja auch so, wir brauchen jetzt ja Grundwasser, die Quellen, Talsperren und so weiter, wie Sie es schon genannt haben, nicht lediglich für unser Trinkwasser, sondern die Landwirtschaft braucht auch sehr, sehr viel Wasser, Industrie braucht sehr viel Wasser. Wo muss man da in Zukunft einsparen oder wie findet man da eine gute Verteilung, wenn es mal knapp wird?
Grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir Deutschland immer noch ein wasserreiches Land sind. Wir nutzen von dem Wasser, das uns als nutzbares, erneuerbares Wasser zur Verfügung steht, nur rund 13% bezogen auf die Jahresmenge, die uns zur Verfügung steht. Das ist das eine. Wir müssen uns aber eben sehr viel stärker auf solche Mangelsituationen einstellen. Und da kommt dann zum Tragen, dass wir Entwicklungen haben, die den Wasserverbrauch nach oben treiben werden. Wir müssen beispielsweise erwarten, dass in der Landwirtschaft der Bewässerungsbedarf ansteigt in bestimmten Regionen, aber auch dort, wo man wasserintensive Kulturen betreibt. Und daraus resultieren dann zukünftig eher Verteilungskonflikte, die dann bedeuten, dass man Prioritäten finden muss. Wer bekommt wie viel Wasser? Muss man die Kontingente einschränken und muss man im Zweifelsfall, wenn dann das Wasser noch knapper wird, das Wasser und bestimmte Wassernutzungen dann für bestimmte Zeiten vielleicht ganz stark vermindern oder aussetzen? Und das betrifft aber nicht nur das Thema Landwirtschaft, das betrifft genauso das Thema Talsperren und deren Füllstandsbewirtschaftung und andere Fragen mehr.
Das heißt, im Zweifel könnte es dann wirklich so sein, dass zu bestimmten Zeiten der Landwirt dann seine Felder nicht bewässern darf?
Das kann passieren und ist ja auch bereits passiert. In den Jahren 2018 zum Beispiel in bestimmten Regionen, 2019 auch, in denen eben der Landwirtschaft zur Verfügung stehenden Kontingente auch höher beansprucht wurden. Im Jahr 2018 zum Beispiel, weil man hoffte, dass sich das dann im Winter regeneriert durch einen vielleicht im Gegenzug niederschlagsreicheren Winter. Das ist dann ausgeblieben, wie wir konstatieren müssen, sodass dann in bestimmten Regionen das Wasser nicht mehr zur Verfügung stand. Und das bedeutete, dass ganze Äcker, ganze Schläge, ganze Anbauregionen aufgegeben werden mussten.
Jetzt haben wir gerade über die Menge an Trinkwasser gesprochen. Immer wieder ist jetzt aber beim Grundwasser zum Beispiel auch das Thema, gerade bei uns in der Gegend, PFC-Belastung oder auch Nitrat ist immer wieder ein Thema. Wie ist es denn eigentlich um die Wasserqualität bei uns bestellt?
Aus meiner Sicht ist die Wasserqualität ein gleichermaßen bedeutendes, wenn nicht sogar größeres Problem. Gerade auch was das Grundwasser angeht, aber auch was die Oberflächengewässer angeht, auch was die Trinkwassergewinnung angeht. Wir haben es in den Fließgewässern mit Mikroschadstoffen zu tun. Das hat Bedeutung für die Aufbereitung aus Uferfiltrat. Wir haben das Problem der Nährstoffbelastung und auch der stärkeren Eutrophierungsneigung, also Bildung von Algenblüten, zum Teil giftigen Algenblüten in den Talsperren. Und wir haben das große Problem im Grundwasser mit Nitrat in Deutschland. Über 30% der großen Grundwasserkörper sind übermäßig mit Nitrat belastet. Und damit haben wir in allen und in verschiedenen Quellen des Rohwassers, das wir für Trinkwasser brauchen, eigentlich mit einem gravierenden Wasserqualitätsproblem zu tun, das meines Erachtens gravierender ist als das Wassermengenproblem.
Okay, und was können wir da machen, dass wir dann langfristig trotzdem unsere Trinkwasserversorgung gesichert haben?
Wir müssen konsequent weiter Gewässerschutz bezogen auf die Wasserqualität betreiben. Das fängt an bei der Vermeidung von Stoffen, die wir gar nicht erst in den Wasserkreislauf gelangen lassen sollten, weil sie dort nicht abgebaut werden, sich anreichern, nachteilige Wirkungen entfalten. Das betrifft gerade auch das Problem der Mikroschadstoffe.
Können Sie da nochmal ein Beispiel nennen, wodurch die entstehen, die Mikroschadstoffe?
Ja, wir benutzen Mikroschadstoffe in vielen Lebensbereichen. Dazu gehören Pflanzenschutzmittel, da gehören Pestizide dazu, da gehören Arzneimittel dazu, Stoffe, die in der Industrie angewendet werden, also solche Stoffe, die deswegen Mikroschadstoffe heißen, weil sie am Ende nur in sehr kleinen Konzentrationen zwar nur messbar sind und im Gewässer vorkommen, aber trotzdem sehr wirksam und auch giftig sein können. Und das zweite ist das große Problem der Nährstoffe. Die Nährstoffeinträge, insbesondere aus der Landwirtschaft, beim Stickstoff sind nach wie vor viel zu hoch und in keiner Weise gewässerverträglich für die Oberflächengewässer und auch das Grundwasser. Und wir haben auch noch natürlich die Kläranlagen. Wir haben annähernd 10.000 Kläranlagen in Deutschland, die flächendeckend verteilt unser Abwasser reinigen, das wir ja Tag für Tag produzieren, das auch sehr gut machen. Aber für bestimmte Stoffe sind die heutigen Anlagen nicht ausgerichtet und nicht ausgelegt worden, zum Beispiel zur Entfernung von Mikroschadstoffen. Und damit haben wir auch die Möglichkeit, am Ende natürlich eventuell durch verfeinerte, verbesserte Reinigungstechnologien zu reagieren. Das ist aber immer am Ende häufig der aufwendigste und auch der kostenträchtigste Weg. Und der dritte große Pfad, mit dem wir zu tun haben, ist das Niederschlagswasser, das auf die versiegelten Flächen niedergeht, in den Städten, in den Ballungsgebieten, auf den Straßen mit Reifenabrieb, mit Bremsenabrieb, mit Stoffen, die dann auch wiederum Mikroschadstoffe sind, die zum Teil ungefiltert in die Gewässer geleitet werden und die wir dann dort wiederfinden.
Wasserknappheit wird bei uns sicherlich auf Dauer ein Thema bleiben, aber auch die Wasserqualität und die Verunreinigung, da haben wir nach wie vor noch Dinge, die wir verbessern müssen, damit unsere Wasserversorgung auf Dauer gesichert ist. Woran das liegt, wie man das machen kann, darüber habe ich gesprochen mit Professor Dr. Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Bis 2021 will Bundesumweltministerin Svenja Schulze eine nationale Wasserstrategie erarbeiten. Dafür läuft schon seit 2 Jahren ein sogenannter Wasserdialog. Im Oktober sollen erste Ergebnisse vorgestellt werden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Borchardt.